Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen bei Neustiften. Wir haben, wie fast immer zum Jahresende, heute zu Gast den Herrn der Zahlen, Professor Tom Neukirchen. Tom, schön, dass du da bist.
Moin Moin, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Mit mir dabei Andreas Schiemens. Andreas.
Ja, ich freue mich auch auf den Statistik- und Zahlenpapst Tom.
Und ganz genau. Und Tom, wir holen dich immer zum Ende des Jahres, damit du uns eigentlich erzählst, wie ist denn so das Jahr gelaufen? Wie war 2024?
Für den Spendenmarkt kann ich sagen, war es gut. Viele hatten ja die Befürchtung, dass es nicht so läuft, aber die Spenderquote, das heißt, wie viel Prozent der Deutschen oder Deutschsprachigen haben gespendet, liegt bei 50%, leicht mehr als letztes Jahr. Und die Zahl der Spenden, der Spenden ohne Erbschaften und Großspenden, liegt bei 6 Milliarden. Und das ist auch leicht über dem Niveau des Vorjahres. Real ist es ein minimaler Verlust, aber es ist sozusagen konstant auf einem hohen Niveau, wie ich finde.
Und es ist ja erstaunlich, dass die Spendenquote wieder steigt. Wir hatten ja alle so ein bisschen das Gefühl in diesem Jahr, es ist Land unter. Wir haben eine schlechte Stimmung in der Wirtschaft, wir haben eine schlechte Stimmung bei den Menschen. Und jetzt sagst du ja zu Recht, die Zahlen sagen aber, dass die Bereitschaft zu helfen wieder zunimmt. Woran liegt das aus deiner Sicht, Tom?
Also ich glaube, die Stimmung merken die Leute erst, wenn es in Finanzen in ihrem Portemonnaie ankommt. Und da sind wir vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr.
Aber jetzt durch die Inflation war ja eigentlich auch schon so ein Schreckgespenst, oder?
Ein bisschen, wobei die Inflation dieses Jahr wird wahrscheinlich bei 3% liegen. Das ist nicht ganz so schlimm wie 10% im Vorvorjahr. Ich glaube, es ist noch nichts Negatives oder sehr Negatives angekommen, dass die Stimmung und die Aussicht schlecht ist, ja, aber ich glaube, das Spendenverhalten beeinflusst es erst wirklich, wenn es real weniger ist.
Und das finde ich spannend, Tom, weil wir ja in der Wirtschaft tatsächlich das Gegenteil erleben, dass quasi die Prognose, dass es schlechter werden könnte, den Unternehmerinnen und Unternehmern ihre Investitionsfreude nimmt, also sie sehr zurückhaltend sind und auch tatsächlich sich aus Bereichen ja zurückziehen, weil sie glauben, es wird schlechter. Und die Privaten, denn um die geht es ja wahrscheinlich bei den Spendenzahlen, tatsächlich sehr realistisch nach dem schauen, was haben wir gerade auf dem Konto.
Absolut. Und ich glaube, da sieht man auch die unterschiedliche Entscheidungslogik. Ein Unternehmer überlegt rational, ist eine Investition richtig und lässt das vielleicht von einem Gefühl mitsteuern. Und bei Spenden ist es genau umgekehrt. Ich habe eher einen emotionalen Appell, dem ich gehorche oder folge, überlege dann aber rational, ist das okay? Und das Erste ist aber die Emotion. Und wenn das Rationale, das Finanzielle so weit passt, dann macht man das eben.
Trotzdem, Tom, muss ich das nochmal stressen, denn es ist ja so, also du sagst, es ist im Grunde gar nichts gewesen, ungefähr. Trotzdem kennen wir ja auch einige Organisationen, die sagen, oh, wir haben ganz schön zu kämpfen. Ja, wir müssten unsere Fundraising-Maßnahmen hochfahren, wir müssen vielleicht auch die Strategie ein bisschen anpassen. Das bedeutet, es gibt doch kein einheitliches Spendenbild, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Völlig richtig. Ich glaube, es gibt Gewinner und Verlierer. Möglicherweise gibt es Gewinner, die eher bei den jüngeren und kleineren Organisationen sind. Und die, die wir vielleicht alle kennen, große Etablierte, die mit Überalterung zu kämpfen haben, gehören möglicherweise nicht zu den Gewinnern, sondern zu den kleinen Verlierern. Und es gibt viele kleine Gewinner. Aber das ist auch der Unterschied, wo ich gar nicht so viel zu sagen kann. Was sagen die Marktforschungszahlen? Das soll ja ein Abbild der Realität sein. Und was ist dann in der Realität bei einzelnen Organisationen der Einzelfall? Da gibt es immer Abweichungen, die ich nicht interpretieren kann.
Ja, trotzdem finde ich spannend, dass du das sagst, weil wir ja immer so in der Vergangenheit das Gefühl hatten, dass die großen Dickschiffe am Markt, wenn ich das so sagen darf, tatsächlich durch die Krisen gut durchkommen. Und jetzt sagst du ja auch zu Recht, und das ist spannend, weil das auch die Zahlen zeigen, dass tatsächlich die Überalterung ein Problem ist, weil wir auch merken, dass zum Beispiel bei der Generation der Boomer die Quote rückläufig ist. Also das, was du seit Jahren in diesem Podcast predigst, verjüngt euch, verjüngt euch, verjüngt euch, fällt ihnen jetzt endlich auf die Füße, jetzt mal für dich gesprochen, endlich.
Ganz genau. Und noch wird es überdeckt durch fließende Erbschaften, die von den alten Menschen kommen. Aber vielleicht sehen wir jetzt langsam auch, dass es bei den Einzelspenden deutlich weniger wird.
Aber trotzdem, die Boomers bin ich ja auch. Ich denk ja noch nicht daran, dass mein Nachlass zugunsten einer Organisation ausgeschüttet wird, weil ich würde das die nächsten 30 Jahre selber für mich tun. Aber trotzdem, hast du eine Erklärung, warum gerade bei den Boomern die Quote rückläufig ist?
Ja, ich glaube, es ist einfach nicht gelungen, diese Leute zu binden, und sie grenzen sich ja ab nach oben zur Aufbaugeneration. Für die war Spenden eher selbstverständlich, christlich gelernt und vor allen Dingen auch habitualisiert. Die haben das über Jahrzehnte gemacht, und die Babyboomer vielleicht eher begonnen, mal hier, mal da, aber nicht verstetigt. Und die Bindungsmaßnahmen haben da nicht gegriffen, aber ich glaube auch, dass es ein unterschiedliches Narrativ braucht für die Babyboomer im Gegensatz zu der Aufbaugeneration, die aus Verpflichtung, eigener Betroffenheit und Not und christlichen Nächstenliebe spenden. Und die Babyboomer brauchen eine andere Story. Und da sind wir noch nicht stark genug, das weiß der Jörg als Kommunikationsprofi, zu vermitteln.
Da bin ich total bei dir. Ich glaube, dass sich die Werte auch verändern in diesen Generationen sehr, sehr stark. Und ich glaube, dass es ein entscheidender Punkt ist. Ich meine, da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig. Warum spende ich für eine Organisation? Weil sie meine Werte vertritt, weil sie die Werte mit mir teilt, oder umgekehrt, ich die Werte mit ihnen teile. Umso erstaunlicher aber, Tom, wenn ich das sagen darf, ist ja, wenn man in die Zahlen der Zielgruppen guckt, der Anstieg der Gen Z und auch der Gen Y. Also Gen Y ist, wenn ich das hier richtig sehe, sind 6%, Gen Z gut 2%, das ist jetzt nicht ganz so stark. Trotzdem sind das ja Zielgruppen, mit denen sich gemeinnützige Organisationen, ich verallgemeine das jetzt einfach mal, per se immer schon sehr schwer getan haben.
Aber bevor Tom die Frage beantwortet, vielleicht geht es Hörerinnen und Hörer so wie mir. Ich kann nicht immer zuordnen, über welche Jahrgänge wir sprechen. Magst du das nochmal ergänzen, Jörg?
Ja, also ich glaube, Gen Z sind die Jahrgänge 1995 bis 2012, und Gen Y...
Der Jörg muss seine Brille rausnehmen.
Muss meine Brille rausholen, sind 1980 bis 1995. Das sind die Generationen, über die wir sprechen.
Genau. Vielen Dank erstmal für die Definition, die ist wichtig. Im Übrigen auch nicht einheitlich, in Amerika nochmal anders. Ja. Aber hinzu kommt noch eine Vorrede, die ich machen muss. Wir haben hier eine starre Alterskohorte, die entwickelt sich
was
aber.
Haben wir?
Eine Alterskohorte, das sind ja bestimmte Jahrgänge.
Kohorten kenne ich aus Asterix.
Ja.
Ich bin ja auch Statistiker mal an der Uni, aber ich glaube, dass vielleicht Hörerinnen und Hörer mit Alterskohorten noch nichts anfangen können.
Ich erkläre es nochmal anders. Diese Generationen werden jedes Jahr ein Jahr älter, diese definierten Generationen, und dadurch rutschen sie sozusagen ein Jahr mehr in das spendenstarke Alter von, sagen wir mal, plus 50. Das ist ein Effekt, den wir nicht vergessen dürfen.
Und wir rutschen gerade in so einen Bildungspodcast ab, ne?
Ja, aber lass uns mal zurückkommen. Das allein erklärt aber noch nicht die Bindung dieser Generation und dadurch den Anstieg, richtig?
Den Anstieg nicht, nein. Okay. Und ich kann es mir nur so erklären, und ich möchte damit Optimismus mal jetzt mal vorangehen und sagen, dass möglicherweise bei einzelnen Organisationen diese langjährige Investition in jüngere Spender endlich klappt, dass wir da eine bessere Ansprache gefunden haben. Und überall, wo ich mich umgucke, wird, so wie vor 10 Jahren in Erbschaften und Großspenden, jetzt massiv in Social-Media-Werbung, Online-Markt. Vielleicht trägt das da erste Früchte. Aber diese Generation wird auch älter und sucht sich Engagements, weil sie es sich leisten können und es auch mit ihren Werten zusammenhängt.
Da bin ich wieder auch genau bei deinem Kritikpunkt. Warum schaffen es etablierte Organisationen nicht, ihre Spendergruppen anzusprechen? Ich ärgere mich seit 10 Jahren, dass ich jedes Jahr zu Weihnachten die gleichen furchtbaren Spendenmailings kriege, die ganz offensichtlich nicht für mich als Zielgruppe gemacht sind. mit diesen wunderbaren Adressaufklebern. Weißt du, die ist wirklich
alles
Zeug, wo ich so denke.
Aber die ganz offensichtlich funktionieren.
Naja, offensichtlich oder? Nicht, weil wenn es ist immer die gleichen Organisationen, die mir die gleichen Sachen seit 10 Jahren schicken. Mhm. Und wir haben, als ich ja noch bei den Johannitern, wir reden ja über die Nullerjahre, verantwortlich fürs Fundraising war, haben wir schon sehr intensiv mit unseren Dienstleistern damals gesprochen, ob es nicht klug ist, für die unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedliche Konzepte zu entwickeln. Und dann hieß es immer, nein, das kostet ja immer extra. Und ich habe immer gesagt, das ist aber Quatsch, weil wenn ich die 50-Jährigen anspreche, brauche ich eine andere Tonalität, eine andere Haptik, eine andere Optik, als wenn ich 70-Jährige in der Eifel anspreche oder 50-Jährige am Prenzlauer Berg. Ist es das, was du auch forderst, dass wir uns mehr auf Zielgruppen fokussieren?
Ja, ich glaube, one to many im Sinne von 500.000er Zielgruppen funktioniert nicht mehr. Wir müssen noch stärker differenzieren, in kleineren Zielgruppen denken, so wie das im politischen Wahlkampf gemacht wird, bis auf 250er Gruppen runter auf Facebook die Werbung gestalten können. Mhm. Da können wir was lernen. Ich glaube, das andere Dilemma ist auch, wir gewöhnen uns ja an den Blick auf, bei wem wirkt die Werbung. Und das sind höchstens 2% in der Neuspenderwerbung, aber 98% sagen, nein, wir müssen noch einen verstärkten Blick auf die werfen. Woran liegt es, dass es da nicht klappt? Und das andere ist, ich habe gar kein Mitleid oder keine Kritik mit großen Organisationen, die schrumpfen, sondern der überwiegende Anteil von NGOs stirbt mit dem Gründer. Der überwiegende Anteil von Unternehmen stirbt und vergeht. Wir kennen nur die ganz wenigen großen NGOs, die es seit Jahrzehnten gibt oder Marken, auch in der Konsumwelt. Aber die Regel ist, es stirbt. Wir gehen nicht in dieselben Restaurants wie unsere Eltern. Wir spenden auch nicht für dieselben Organisationen wie unsere Eltern. Manche schaffen es und andere werden ersetzt durch jüngere Organisationen. Für mich völlig okay. Schade, dass da viel Know-how und Marke verloren geht, aber that's life.
Ja. Und das ist spannend, weil ja auch gerade die großen Unternehmen straucheln, also Volkswagen, beispielsweise Bosch und andere. Ist das schon eine Vorahnung auf das mögliche Straucheln der großen NGOs?
Oh, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, einige schlagen sich da ganz gut und andere weniger gut. Die meisten, müssen wir ja sagen, sind von einem erstaunlichen Wachstum in den letzten 20 Jahren gesegnet. Als ich mit Fundraising begonnen habe, war Ärzte ohne Grenzen und World Vision kleine Pupsvereine. Und jetzt setzen die 100 Millionen und mehr ein. Also da ist ein Verwöhntsein mit Wachstum, wo man sich jetzt dran gewöhnen muss, dass es schwieriger werden könnte. Und im Gegensatz zu Unternehmen haben NGOs ja nicht diese krasse Verantwortung nach Gewinn kommt Verlust bei Unternehmen. Das gibt es ja bei NGOs gar nicht. Es gibt höchstens eine höhere Verwaltungskostenquote. Und deswegen haben die den Druck von Veränderungen und die Dynamik von Unternehmen leider nicht so. Deswegen ist die Handlungsgeschwindigkeit, was ja viele Fundraiser wahnsinnig macht, teilweise langsam bei etablierten Tankern.
Aber lass uns, Tom, du als Zahlenpapst, nochmal einen Blick auch aufs nächste Jahr werfen. Wir haben ja die Situation, wir haben nicht nur eine Haushaltssperre, sondern auch sehr viele Organisationen werden in 2025 nicht mehr so stark gefördert und unterstützt werden, wie das noch in diesem Jahr so war. Für mich ganz spannend, dass man an euren Zahlen auch sieht, dass die Spendenzwecke teilweise an Bedeutung verloren haben. Man sieht es bei der Flüchtlingshilfe im Inland oder im Ausland, man sieht es beim Thema Kinder und Jugendliche, Tierschutz. Gibt es da eine Verschiebung? Erste Frage. Und zweite Frage, kannst du als Zahlenspezialist daraus auch ein bisschen ablesen, was 2025 sich in dieser Organisationslandschaft tun wird?
Also es gibt Unterschiede, aber eigentlich haben wir festgestellt, dass die Zwecke und die Vergabe von Geldern sehr konstant ist. Und was du angesprochen hast, ist ein methodischer Wechsel. Mhm. Deswegen gibt es auch leichte Verschiebungen. Wir wollten Flüchtlingshilfe Inland und Ausland und zum Beispiel Bildung nochmal extra abfragen. Deswegen gibt es da Verschiebungen, die sich so erklären. Ansonsten ist da eine sehr hohe Konstanz eigentlich bei den Zwecken.
Also wir müssen bei den Spenderinnen und Spendern keinen Rechtsruck befürchten.
Das glaube ich nicht. Aber wir hatten ja auch in dem Spendenmonitor ganz interessante Zahlen zu den Nichtspendern. Und vielleicht müssen sich Organisationen, wir, unsere Branche, noch mehr nach denen richten, die geben könnten und das bisher nicht tun. Und das ist ja das größte Potenzial. Die Hälfte der Bevölkerung hat dieses Jahr nicht gespendet. Und wir unterscheiden da ja, das war im Spendenmonitor sichtbar, zwischen den Totalverweigerern, die sagen, ich habe dieses Jahr nicht gespendet und werde mit Sicherheit auch nächstes Jahr nicht spenden, und denen, die sagen, nämlich 29%, ich kann mir das sehr wohl vorstellen. Um dieses riesige Potenzial, das sind ja 15% der Bevölkerung, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, um das geht es. Wie können wir das aktivieren? Was müssen wir da machen, um Marke bekannt zu machen? Es darf nicht nur Fundraising sein, um Image aufzubauen. Und vielleicht auch mehr Vertrauen insgesamt in die Zivilgesellschaft, Wirkung, Transparenz zu erzeugen.
Tom, du bist ja tief in den Zahlen, wie wir gerade hören. Du bist aber auch sehr nah am Fundraising-Verband und auch bei den Entscheiderinnen und Entscheidern in den Organisationen. Warum, aus deiner Sicht, warum setzen die das nicht um, diese 15%, von denen du sprichst, auch direkt anzugehen? Und alternativ dazu streiten sich ja im Wettbewerb die Menschen um die 50%, die ihr ja ausgewertet habt, und die anderen 15 liegen ja quasi als fruchtbarer Acker komplett ohne Bewirtschaftung rum. Warum traut sich da keiner ran?
Das ist eine gute Frage und ich frage mich, ob sie richtig gestellt ist. Weil ich glaube, die meisten Organisationen treibt das um und sie wagen sich ran. Sie haben nur noch nicht das Erfolgs- oder Patentrezept gefunden. Die Einsicht ist da, aber die Umsetzungsfähigkeit, die fehlt, glaube ich, noch. Aber alle merken, glaube ich, es geht auch um Marken- und Imageaufbau, dass reine Fundraising-Appelle nicht funktionieren und dass es möglicherweise auch eine übergeordnete Aufgabe der Branche, des Verbandes gibt, Vertrauen in NGOs zu wecken. Und da haben wir einen ähnlichen Wertewandel wie in der gesamten Gesellschaft. Wir können eigentlich vereinfacht sagen, dass Menschen, die das System ablehnen, und da sind sehr viele drunter bei den Nichtwählern, aber auch bei AfD-Wählern, prinzipiell an diese Zivilgesellschaft nicht spenden. Da haben wir viele Menschen verloren und es geht darum, bei denen wieder Vertrauen zu erzeugen oder gerade die anderen, die nicht dazu gehören, zu aktivieren. Und das ist dann ein bisschen ziselierter.
Ich bin dir sehr dankbar, dass, auch wenn die Frage nicht gut war, die Antwort aber klasse ist, weil das ja auch ein Blick in die Insights ist. Ne? Also ich höre ja raus, dass offensichtlich ja schon die einen oder anderen an dem Thema sind. Und es braucht natürlich auch Zeit, neue Spendergruppen zu aktivieren. Das ist ja nichts, was ich, ne, ich schicke heute was raus und bin morgen im Plus, sondern ich muss ja investieren. Und zwar nicht nur in Fundraising-Kampagnen, sondern auch, auch ins Marketing und in die Kommunikation. Und deshalb wäre die Frage, wenn du auf die Zahlen guckst, glaubst du, dass die NGOs in Kommunikation da alles richtig machen? Und es gibt ja wieder einen. Der Weg geht wieder aufwärts.
Also ich sage mal so, ich glaube, dass ich stimme mit Tom überein, dass einige was richtig gemacht haben, sonst wären diese Zahlen nicht so. Ich glaube tatsächlich, dass es ein entscheidender Punkt ist, diese Werte der Zielgruppe oder der Zielgruppen zu identifizieren und auch zu besetzen. Das ist nicht immer ganz einfach, denn ich kann meine Marke dem ja nicht anpassen, ja, aber ich muss zusehen, dass es da irgendwie eine Schnittmenge gibt. Tom hat eben gesagt, ich muss auch überlegen, welche Geschichte ich erzähle. Ich glaube, das merken wir ja auch, dass das immer mehr in den Vordergrund rückt, also welche Fundraising-Story, welche Markengeschichte erzähle ich eigentlich und ist die konsistent? Das ist in meinem Bereich Thema Krise natürlich auch immer ein Punkt. Ja, also wie glaubwürdig, wie authentisch kann ich das auch in Krisen vermitteln? Und ich glaube, dass da gute Ansätze sind, aber Tom hat es eben gesagt, wenn ich das richtig gehört habe, 29% oder 15% der Gesamtbevölkerung, da ist noch Potenzial. Also da kann ich meine Geschichte noch ein bisschen besser erzählen und vor allen Dingen kann ich dafür sorgen, dass es die packt, weil das ist ja das Entscheidende.
Zumal, wenn ich das hochrechne mal ganz schnell, da wir über 2 Milliarden plus reden.
Absolut richtig.
Ja. Aber wenn wir... wenn wir nochmal über Insights reden und wenn wir über Zahlen reden, lieber Tom, dann darf ich vielleicht nochmal eine Frage stellen, die mich als Journalist immer verwirrt. Wir haben ja nicht nur den Spendenmonitor, sondern wir haben ja auch die Bilanz des Helfens, Spendenrat und all diese Dinge. Und ich habe da immer teilweise unterschiedliche Zahlen. Jetzt ist es so, du sprichst von 50%, die spenden. Ich habe eine Zahl gehört von 31%. Das mag auch in der verschiedenen Betrachtungsweise liegen, aber macht das Sinn? Also mich persönlich verwirrt das immer ein Stück weit. Wie siehst du das?
Mich würde es auch verwundern und ich bin sehr dankbar für die Frage, denn unsere Zivilgesellschaft ist so klein und posaunt mit verschiedenen Zahlen in die Mediengesellschaft hinein, die alle verwirren. Dass es auch ganz viele Fundraiser nicht verstehen. Zur Einordnung kann ich ja mal sagen, es gibt einzig verlässlich sozusagen die Spenden, die erfasst werden vom Finanzamt. Die haben wir allerdings erst 5 Jahre verzugsmäßig zur Verfügung, also jetzt für 2019. Das ist nicht wirklich interessant für den Status quo, aber das ist eine verlässliche Zahl. Und dann gibt es verschiedene Erhebungen und der Deutsche Fundraising-Verband hat mit mir und Larissa Probst lange Jahre gearbeitet in einer Kooperation, die wir jetzt mit dem DZI haben, dass zumindest das sozioökonomische Panel, was Zahlen zum Spenden erhebt, das DZI und der Fundraising-Verband jetzt eine gemeinsame Methodik und Zahlenskommunikation haben, dass sie da gemeinsame Zahlen haben. Und wenn wir von 6 Milliarden sprechen und 50% Spenderquote, dann kommen da dazu Gelder aus Erbschaften und Testamenten beispielsweise und anderen Einnahmen noch, die sich dann auf 12 Milliarden oder über 12 Milliarden summieren. Und das kommuniziert jetzt der Fundraising-Verband und der DZI, das DZI gemeinsam, sodass wir da einmal homogene Zahlen haben. Und der Spendenrat, den ich hiermit gerne einlade, an unserer Harmonisierung zu arbeiten, publiziert andere Zahlen und dieses Jahr mit einer Spenderquote von 21%. Das muss man allerdings in Kontext stellen. Es geht nur um die ersten 3 Quartale. Wenn man das 4. jetzige spendenreiche Quartal dazu zählt, dann wären wir schon rechnerisch roundabout bei 31%.
Das ist die Aber Zahl. Da bleiben noch 20 Prozentpunkte Differenz.
Genau, und auch die kann man noch ein bisschen kleiner rechnen. Die haben die 10- bis 16-Jährigen drin, die tendenziell weniger spenden, weil weniger geschäftsfähig. Wenn man da sagt, das steht für nochmal 4%, dann sind es nochmal weniger. Der Spendenrat interviewt ja nur oder erhebt nur die Spenden von Deutschen und nicht Deutschsprachigen. Das machen wir beim Spendenmonitor. Dann gibt es nur noch eine Differenz, die deutlich kleiner ist, 36-50%. Und da gibt es auch einzelne Untersuchungen, die den methodischen Effekt rausgerechnet haben. Nur durch die Formulierung von gewissen Fragen gibt es schon einen Unterschied. Und wenn wir bei den Formulierungen harmonisieren würden, Spendenrat und DZI und Fundraising-Verband, dann würden wir nächstes Jahr diese Lücke weiter schließen können und könnten insgesamt für die Branche mehr bewegen. Denn eine Zahl für alle, und da könnte ja jeder dann seine eigenen Subzahlen, die ihm wichtig sind, kommunizieren, würde für alle mehr bringen. Herzliche Einladung, die Zivilgesellschaft zu stärken, indem Spendenrat, Fundraising-Verband und andere mehr kooperieren, damit es einheitlichere Zahlen gibt.
Gut, das können wir sicherlich nicht von den Marktforschern erwarten, weil für die ist das ja ein Business. Auch wenn sie ja immer jammern, man verdient kaum was damit, der Markt sei so klein, wäre nicht dann die Lösung, dass die Verbände, also der Spendenrat und der Fundraising-Verband, sich einfach mal an der Stelle zusammensetzen, einschließen und wir warten alle, bis der weiße Rauch aufsteigt?
Absolut, das wäre die Lösung. Und die Verbände beauftragen ja die MAFO, die Marktforschung, bei diesen Unternehmen. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Und es würde nicht heißen, dass es weniger Marktforschung gibt, sondern es mehr in die Tiefe geht. Absolut, ja. Und allen mehr bringt.
Und das ist ja die nächste spannende Frage, weil die einen hören ja bei Spenden ab 1.500, die anderen ab 2.500 Euro auf. Und es gibt ja durchaus, hört man immer wieder, auch mal Menschen, die mehr als 2.500 Euro spenden. Das heißt, die ganzen Mid-Donor und Major-Donor, also die GroßspenderInnen, werden ja überhaupt nicht erfasst.
Ja, wann wird sich das mal ändern, Tom?
Ja, das hat jetzt eine langweilige methodische Grundlage. Wenn ich 6.000 Menschen befrage, dann sind Ausreißer jenseits von 1.500 schon so, dass sie den Durchschnitt ruinieren und nicht mehr valide erscheinen lassen. Und der Spendenrat befragt 10.000 Leute, deswegen können die sich das leisten, in Anführungszeichen, bis auf 2.500 Euro hochzugehen. Aber auch das könnte man wunderbar, wie ich finde,
aber harmonisieren. Aber wie viel bräuchte es denn, dass wir auch die Großspenden, ich meine, wir reden ja immerhin über 1,7 Millionen BundesbürgerInnen oder in Deutschland gemeldete Personen, die mehr als 1 Million Euro Vermögen besitzen. Das ist ja nicht, das ist zwar jetzt nicht so riesig viel, aber es ist ja eine sichtbare Masse. Und was bräuchte man so aus deiner Sicht, wie müsste dann die Grundmenge sein, um auch wirklich mal das Spendenvolumen auf den gesamten Markt statistisch
inklusive Großspenden. Ja. Da müsste ich nochmal selber nachrechnen, das kann ich jetzt nicht so schnell. Aber ich würde vermuten, selbst wenn ich mit einem Sample von 20.000 arbeite oder gar 40.000, was die Kosten verdoppelt oder verdreifacht, müsste ich bei dann vielleicht 100.000 abgrenzen und abschneiden, weil eine Million Spende von einem von 20.000
man kann ja auch die fünfstelligen mit reinnehmen. Aber,
genau.
Aber das würde ja nicht nur einen Vorteil bei den Großspenden haben, denn wenn die Energie reingeht, dass wir 100.000 Menschen in Deutschland in der Befragung haben, dann haben wir natürlich noch viel detailliertere Möglichkeiten auszuwerten, auch in den einzelnen Alterskohorten.
Absolut richtig. Wenn ich da sagst du Kohorten wieder, ne, Andreas?
Ja. Gut aufgepasst.
Bei 20.000 könnte ich dann wirklich so einen Downdrill machen und sagen, ich kümmere mich zum Beispiel nur um Frauen in Bayern, weil die Zahlen dann valide genug dafür sind. Und jetzt fängt es in dem Bereich schon an, schwierig zu werden.
Ja, weil wir ja auch, soweit ich es weiß, aber korrigiere mich, wir haben ja auch für die religiös geprägten Spenderinnen und Spender, also die Muslime, die Christen, da gibt es ja auch gar keine Spendenauswertung, wenn ich das richtig weiß, oder?
Doch, die haben wir.
Ja.
Und ich habe dafür plädiert, dass wir die nicht reinnehmen, weil es nicht ganz belastbar sind. Es gibt eine Tendenz, dass Muslime sehr, sehr gut spenden auch. Ja. Aber die Zahlen sind so niedrig auf dem Niveau, dass ich sage, vielleicht sind es Ausreißer, wollen wir nichts Falsches sagen.
Das spricht dann wieder für meine 100.000.
Ganz genau, ja.
Ja, aber ich erlebe das in meinem persönlichen Umfeld, dass meine muslimischen Freunde tatsächlich ihren Zehnten genauer nehmen, als es meine christlichen Freunde tun. Mhm. Deshalb würde ich das aus meinem eigenen Umfeld bestätigen, aber es ist natürlich nicht belastbar.
Zurück von den Religionen, Tom, nochmal mit dem Blick aufs nächste Jahr. Was ist deine Prognose für 2025? Daumen hoch, Daumen runter, Daumen in der Mitte?
Ich würde sagen, der Daumen in der Mitte.
Okay.
Und um den...
Was schon eine Verbesserung ist. Ich erinnere mich, dass dein Daumen auch einige Male mehr nach unten gezeigt hat.
Ja,
wo kommt der Optimismus her?
Ich war ja totaler Schisser mit Corona und war mir sicher, dass das härter einschlägt in die Gesellschaft, als es das dann tat. Mhm. Da habe ich mich zum Glück geirrt. Ich glaube, wir haben hier noch Reserven in Deutschland, dass sich das 3-4 Jahre noch konstant weiterhalten wird. Um den HörerInnen einen Newswert zu geben, weil man manchmal fragt, ja, was hören wir daraus? Mhm. Bei den Spendenpotenzialen schauen wir, glaube ich, noch zu wenig auf politische Affinitäten. Und ein Partner von Fundgiver, DIMAP, die kennt man ja aus dem Fernsehen auch, die ganze Wahlforschung machen, die haben all diese Daten von Affinitäten. Das ist mehr als nur so eine einfache Erhebung. Und ich kann da sozusagen meinen Datenbestand screenen und feststellen, wie viele Wähler, Nichtwähler, SPD, CDU dabei sind und kann danach auch eigene Potenziale kaufen. Das ist also wahnsinnig interessant und da haben wir einzelne Untersuchungen gemacht, darf ich jetzt leider nicht sagen für wen, aber für 3 Organisationen, die in der EZ arbeiten und festgestellt, die tummeln sich alle in dem linksliberalen Bereich.
Was sicher bei EZ-Entwicklungszusammenarbeit nicht wundert, oder?
Ganz genau und da sind dann ganz, ganz stark die Grünen überrepräsentiert. Aber das steht eben, wie eine öffentliche Studie gezeigt hat, nur für 17% der Bevölkerung wollen diesen Zweck unterstützen. Und ich muss das ausweiten. Da tummeln und kämpfen alle untereinander in einem sehr schmalen Segment. Und wenn ich das ausweiten kann oder gezielt auf eine parteipolitische Präferenz gehen kann in meinem Targeting, habe ich eine riesige Chance, besser zu werden.
Okay.
Bevor wir zum Schluss kommen, Tom, was ist denn dein persönlicher Schwerpunkt für das kommende Jahr?
Ich würde wirklich sehr gerne das Thema parteipolitische Präferenzen in der Neuspendergewinnung reinbringen, aber ich glaube, das Thema Überalterung wird auch bleiben. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, die Branche zu stärken und für Vertrauen in die NGOs insgesamt zu werben. Es gibt ja Erbschaftsinitiativen, Prinzip Apfelbaum und Mein Erbe tut Gutes und ähnliches. Wir brauchen vielleicht auch eine übergeordnete Kampagne, das Vertrauen in NGOs stärkt oder interessanterweise erst herstellt. Denn die älteren Generationen, vielleicht auch noch die Babyboomer, hatten das, aber jüngere Generationen, ich muss es aktiv herstellen. Es ist nicht mehr sozial oder durch Erbe schon vorgegeben da.
Ja. Ja, schönes Schlusswort, Andreas, lieber Tom. Euch beiden und dir natürlich besonders frohe Weihnachtstage, frohe Feiertage, einen guten Rutsch, einen guten Endspurt jetzt noch und vor allen Dingen einen guten Start in 2025 und in neuen Zahlenlagen dann.
Ja, vielen Dank. Den guten Start und das gute Endjahr wünsche ich auch allen HörerInnen.
Ja, und ich freue mich auch, lieber Jörg, auf das kommende Jahr im Neustift mit dir und spannenden Gesprächspartnern und den Termin mit Tom für Dezember 25. Den machen wir auch gleich fix.
Natürlich.
Alles Gute euch.
Danke.
Tschüss.
Danke euch.
Tschüss. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.